Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der kleinen schwarzen Chaospraxis mit Ninia Lagrande und Denise Mbai. Wir sind froh, dass ihr da seid. Wir sind hier für euch.
Dem Besten der 80er, 90er. Ja, hallo. Herzlich willkommen.
Step one. We should have lots of fun. Ist es 90er? Das ist.
Weiß ich nicht. Kenne ich nicht.
Siehst du? Das ist sehr lange her.
Ja.
Ich kenne mal diese ganzen. Du hast einen tollen Tee gekocht.
Ist noch ganz heiß. Nee, ich habe nur heißes Wasser gemacht und so einen geilen Sirup reingemacht. Mm. Kurkuma-Zitrone-Sirup.
Riecht lecker.
Ja, schmeckt auch gut.
Ich finde daran, welche Songs man so kennt oder die dann so Gefühle in einem wecken.
Ja, merkt man, wie alt die Leute sind.
Genau.
Ja.
Und jetzt werden ja diese ganzen Titel, die ich als Kind gehört habe, so 80er, auch wieder gespielt. So Neue Deutsche Welle und so. Ne?
Ich habe letztens die MTV-Charts gesehen. Also MTV ist ja jetzt wieder im Free-TV.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Und dann zufällig abends irgendwann haben wir uns die Charts angeguckt. Und ich weiß nicht, da gibt es ja 1000 verschiedene Charts. Streaming-Charts, deutsche Charts. Deutsche Charts heißt dann nicht Charts in Deutschland, sondern Deutsch von deutschen Künstlern. Also es ist alles völlig verwirrend. Auf jeden Fall kannte ich fast nichts. Und es liegt auch daran, dass ich höre nie Radio. Das einzige Radio, was ich höre, ist Deutschlandfunk Nova.
Und die spielen ganz gute Musik.
Genau, und die Songs kenne ich auch, aber das sind halt nicht die Songs, die jetzt, sagen wir mal so, die Masse irgendwie hört oder so, ja. Und es war, also ich kannte ein paar Sachen, kannte ich vom Namen. Lea kenne ich natürlich, die kommt aus Hannover, die war da dabei.
Ich habe bei meinem Mann studiert.
Ah ja, siehst du mal, und jetzt ist sie berühmt. Ja. In den Top Ten auf jeden Fall. Und Rettmann kenne ich natürlich auch, das höre ich auch ab und zu. Und der Rest hörte sich, ich kenne natürlich auch Capital Bra.
War der auch in den Charts?
Aber den höre ich nicht, ja klar, der war da auch. Und der Rest hörte sich einfach an wie Capital Bra.
Okay.
Und dann gab es so einen, der war auf Platz 1, habe ich noch nie gehört. Das hat auch sehr viel mit Cultural Appropriation zu tun, was er so gemacht hat.
Was hat er gemacht? Hat er sich so ein...
Ja, der Style, er hat sich ein bisschen so gestylt, wie ein American Native, aber er war es, ist es nicht.
Wenn ihr wisst, und wer auch der das ist, sein... könnt ihr etwas gewinnen. Schreibt an die kleine schwarze Chaospraxis und löst dieses Rätsel.
Ich weiß ja, wer es wieder heißt.
Nicht verraten. Sag's nicht. In der nächsten Folge.
Und es waren so ganz weird
Songs. Und geben die Gewinnerin Preis.
Ja, schlechte. Okay, dann gewinnt ihr irgendwas. Unser Weihnachtsrätsel.
Ich weiß, sie können den Hannover
Kalender gewinnen.
Davon habe ich voll viele zu Hause, weil ich bin da drauf.
Ja, ich weiß.
Als doofe Nonne.
Genau. Meine Mutter so, Denise ist da drauf. Aber als Nonne.
Als Lela.
Also ich war auf jeden Fall fasziniert, was ich alles nicht kenne. Und außerdem war ich sehr frustriert, weil sich in den Musikvideos von den Hip-Hop-Künstlern eigentlich nichts geändert, seitdem ich angefangen habe, Musikvideos zu gucken. Also es waren immer noch nackte Frauen dabei.
Booties.
Ja, also auch nicht selbstbestimmt nackt oder was weiß ich, sondern halt wirklich, immer ist genau die gleiche Bildsprache, super übel. Und einfach, es ist einfach alles ganz schlecht. Und wir saßen hier, Christoph und ich, und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, das ist also das Gefühl, was meine Eltern hatten, als ich angefangen habe, MTV zu gucken. Es war ganz weird. Und das Weirdeste war,
weil sie nicht verstanden haben, was du da guckst.
Was da passiert, ja. Und das Weirdeste war, dass jetzt Songs gecovert werden aus meiner Jugend. Zum Beispiel Narcotic.
Ach so, echt? Wer hat das gecovert?
Ja, das wurde gecovert. Und es
Wer?
Ist auch,
von wem?
Pff, keine Ahnung, irgendwie so zwei.
Ich kenne auch nichts.
Da laufen zwei Typen am Strand lang, die checken irgendwelche Girls aus und am Ende fliegen sie in die Luft. Das alles, also fliegen richtig, nicht explodieren, sondern fliegen einfach hoch.
Ach so, so wie ich immer.
Die laufen so zwei Mädels hinterher.
Ganz übel. Ja, die laufen ja auch einfach los.
Das ist aber besser, dein Video. Und das ist auch
wie früher. Das könnt ihr euch übrigens angucken auf YouTube. Und da kriegt es ein paar mehr Klicks. Das heißt Wings, wie Flügel. Ja. Und ist von Savage, S-A-V-A-G-E-S, I-Suefo, I mit Y, Suefo.
Ja, wir verlinken das.
Mhm. Mach Werbung.
Und ich bin wirklich jetzt meine Eltern, weil ich saß hier und dachte, ja, das Original ist aber besser.
Ja.
Wie meine Eltern das natürlich damals schon gesagt haben, als diese ganzen 60er, 70er, 80er Songs in Eurodance-Mixes umgeändert wurden. Also es war auf jeden Fall furchtbar.
Ich war bei Von wegen Lisbeth.
Ah ja, schön.
Und das ist ja auch so 80er-Style. Ich habe gerade
die sind aber ganz schön.
Die sind toll, ja, das war ein tolles Konzert. Ich war leider so erschöpft. Ich war einfach sehr, 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 sehr müde, weil ich auch sehr viel gearbeitet habe und ganz wenig geschlafen. Und bin dann da mit Freunden hin und saß dann irgendwann da und musste anfangen zu weinen. Und dann habe ich so gedacht, Jan, ich muss jetzt nach Hause gehen.
Warum?
Ich bin so müde.
Deswegen hast du geweint.
Wie so ein Kind irgendwie so.
Oh ich Gott, du warst aber richtig erschöpft.
So, ich muss schlafen. Ich bin auf diesen Weg dann dahin von der Bushaltestelle zum Konzert einfach so gekrochen, also ganz langsam so hinterhergetappt. Dann hatte ich irgendwie so ein bisschen, yeah, es war wirklich eine tolle Band von wegen Lisbeth.
Ja.
Lisbeth fand ich ganz toll. Und es gibt noch eine ganz tolle Band, Jeremias aus Hannover.
Mhm.
Liebe ich gerade.
Kenn ich auch noch gar nicht. Aha.
Ganz, ganz toll.
Jeremias.
Ich glaube, sie verleugnen ihre Herkunft, aber sie kommen hier, ich glaube sogar aus Linden zum Teil und tun so, als seien sie Berliner. Aber ganz toll. Sommer ist ein cooler Hit.
Nur Männer?
Cooler Hit. Ganz jung. Das sind Kinder. Das kann alles
nur
Kinder
Männer.
Sein. Nur Männer.
Ja, okay.
Genau. Wie von wegen Lisbeth. Aber die haben meinen Namen, weiblichen Namen.
Ja.
Aber das ist eh so, wenn man dann so guckt, es gibt nicht so viele, also auch so in den Charts gab es da ein paar Frauen auch.
Ja, also wir haben dann auch gesagt, das ist halt wie früher. Also irgendein Typ ist im Vordergrund und meist die blonde Sängerin, wir haben es ein bisschen anders ausgedrückt, aber das wiederhole ich jetzt hier nicht, singt den Refrain, also darf den Refrain singen.
Mhm.
Aber Ariana Grande war natürlich mit in den Charts drin, in irgendwelchen Charts da, Streaming-Charts oder so. Aber sonst nicht so viel. Es gibt die ja alle. Also ich höre, also außer Turbostart, eine meiner Lieblingsbands, höre ich sehr viele Frauen. Und es gibt auch Frauenbands, aber die sind halt einfach nicht so...
Wir haben ja bei unserer Live-Folge eine Frauenband entdeckt.
Frauenpunk. Genau.
Hit, bekannt aus Funk und Fernsehen.
Hit.
Bekannt aus unserem Podcast auch.
Genau.
Die starten bestimmt noch irgendwann richtig durch mit ihren lustigen Texten.
Ich war bei einer Veranstaltung und habe etwas über uns erzählt. Ich war beim Texter-Stammtisch in Hannover und da war das Thema Podcast. Da war ich eingeladen von einem alten Kollegen, ganz alten Kollegen. Mir ist dann, als ich da hingefahren bin, aufgefallen, dass es 10 Jahre her ist, dass ich mit dem zusammengearbeitet habe.
Ist er ganz alt? Hat er so einen ganz langen weißen Rauschen?
Nein, so alt ist er noch nicht.
Sieht er aus wie Gandalf?
Nein. Und das war dann, die Leute saßen so in Grüppchen am Tisch und wir, die über Podcasts erzählt haben, sind dann immer von Tisch zu Tisch gegangen.
Mhm. Der sehr alte Kollege, der macht auch einen Podcast?
Nee, der arbeitet hier bei einer Firma in Hannover.
Und wer sind dann wir? Du
hast die ExpertInnen und Experten, genau. Eine, die auch, ich glaube, bei Antenne arbeitet oder so.
Mhm. Das sind alles Hannoveranerinnen gewesen?
Hannoveraner. Ja.
Und die alle mit was mit Podcasts? Ah, die hätte ich auch gerne getroffen.
Genau, ja. sie macht, glaube ich, selber keinen, aber die fördern dann in ihrem Mediennetzwerk irgendwelche Podcasts. Es waren alles Podcasts, die ich noch nie gehört hatte, muss man dazu ehrlicherweise sagen. Vielleicht auch, weil ich oft nicht die Zielgruppe war. Also ein Podcast über die Recken, über die Handballmannschaft hier in Hannover.
Die sind auch sehr erfolgreich, ne?
Die sind sehr erfolgreich, genau. Da gibt es also jemanden, der extra einen Podcast über sie macht. Sehr nischige Sachen einfach waren das. Irgendwas mit Marketing.
Aber das ist ja das Tolle an Podcasts, dass
diese
Nischen eben so im Detail bedient werden.
Irgendwas mit Steuern.
Lecker.
Das weiß ich schon nicht mehr so genau. Und ich fand das ganz spannend, weil das waren halt alles Leute, die beruflich irgendwie auch mit Texten zu tun haben oder jetzt von ihrer Chefin gesagt bekommen haben, hey, Podcast ist jetzt so ein Ding, das müssen wir auch machen, informier dich doch mal. Und dann erzählen die halt, dass natürlich die Erwartung von vielen Leuten, die das noch nie gemacht haben, irgendwie ist, ja, was ist los, ihr müsst euch doch nur hinsetzen, ein bisschen was machen und dann stellen wir das online so, ne? Und jetzt, seitdem, also als ich habe dann immer erzählt, als wir diese Idee hatten, unsere Gespräche einfach aufzuzeichnen und online zu stellen, da war noch gar nicht so ein Podcast-Hype da. Der kam dann so ein Jahr später oder so.
Yeah. Mir hat auch ein Freund erzählt, aber ich glaube, hier auch schon gesagt, dass Podcasts sind vorbei schon wieder.
Also ist es nicht.
Nee. Genau, und die hat er damals, als wir hier
also
angefangen
haben, gesagt,
den Peak gab es und jetzt ist er vorbei. Und
es gab überhaupt keinen Peak.
Nee,
es gibt keinen Peak. Es gibt keinen Peak. Laut Bitkom hören 2% aller Deutschen regelmäßig Podcasts.
Ja.
2%, das ist kein Peak. Es ist einfach,
an solchen Zahlen merkt man, in was für einer Blase man lebt.
Genau, ja? Das habe ich auch immer gesagt, auch am Donnerstag wieder.
Yeah.
Das ist halt eine totale Blase und man hat dann selber das Bild von, oh mein Gott, das ist jetzt total der Hype, ich muss das auch machen. Das ist ja auch cool, ich liebe Podcasts. Ich finde es geil, wenn viele Leute welche machen.
Ich auch, desto mehr kann man hören.
Genau, es gibt jetzt, kleiner Werbeeinschub, es gibt jetzt auch eine neue App, die nennt sich Podimo. Da gibt es uns auch zu hören.
Ich habe vergessen,
und
du so da eins so Dings.
auch bald und du so, nein, ich glaube, das kann man immer machen. Gibt es uns auch zu hören und die machen unter anderem einen, versuchen die im Gegensatz zu solchen Plattformen wie iTunes oder Spotify, kuratieren die ein bisschen. Das heißt, wenn man etwas mag, dann versuchen sie dir Dinge vorzuschlagen, ähnlich, also wenn man uns mag, dann schlagen sie dir zum Beispiel Feuer und Brot vor und so weiter und so fort.
Also das macht die Apple-App übrigens aber auch.
Nein. Aber nicht gut. Nicht so gut, muss ich wirklich sagen.
Darunter stehen immer Podcasts, die, glaube ich,
andere... Ja, die andere auch hören.
Andere auch hören,
genau. Aber nicht die thematisch... das überschneidet sich natürlich oft. Genau, aber die Grundlage ist eine andere. Auf jeden Fall...
Ich habe auf jeden Fall da bei uns schon mal geguckt und dann habe ich wirklich auch Podcasts gefunden, die ich dann auch gerne gehört habe.
Ja, das ist so cool.
Weil man bleibt ja auch gerne in seiner eigenen Blase.
Ja, genau. Naja, es ist einfach, das Interesse ist ja, ändert sich ja nicht. Und das war aber wirklich so, dann haben die mich halt auch gefragt, ja... wie kann man damit richtig viel Geld verdienen und all solche Sachen. Und dann habe ich halt gesagt, Leute, es ist wirklich keine krasse, ist natürlich auch die Frage, was heißt regelmäßig Podcast hören? Das müsste man jetzt in dieser Studie mal nachschlagen. Ich glaube, das heißt dann wirklich irgendwie Folgen, dass man abonniert hat und wöchentlich und so. Es gibt schon mehr Leute, die mal in Podcasts reinhören, aber dann halt nicht so wie ich, jedes Mal, wenn sie das Haus verlassen, irgendeinen Podcast anmachen. Ich glaube, das ist schon noch ein sehr nischiges.
Also wir verdienen halt hier mit unserem Podcast gar nichts, wir bezahlen halt Geld dafür.
Ne? Da wurde ich auch tausendmal gefragt, ja, wieso verdienen die damit noch nichts und so? Und
wir könnten vielleicht was verdienen, indem wir sozusagen unsere Hörerinnen spenden lassen oder so. Und es gibt ja diese ganzen...
Ja, Steady oder so, Steady, genau. Ich zahle da auch für ein paar Sachen auch was.
Sowas
gibt es ja. Ist mir erst zu viel aufwendig.
Ich finde, ehrlich gesagt, ihr könnt das Geld nehmen und also das, was ihr uns jetzt spenden würdet, ne? Ja. Spendet das doch für eine Sache, die wirklich irgendwie, wo es Leuten richtig
schlecht geht. Die euch am Herzen liegt.
Das ist ja jetzt auch kurz vor Weihnachten, da sitzen die Portemonnaies ja ein bisschen lockerer, ne? Spendet doch heute mal eine gute Tat am Tag. Da muss ich nicht spenden.
Spendenaufruf.
Ihr könnt was gewinnen und ihr spendet einmal.
Ja, auf jeden Fall fand ich das ganz spannend, was sie da so wissen wollten. Und dann fand ich so witzig, dass dann ein Typ an dem einen Tisch sagte dann zu mir, ja, und sag mir mal, warum sollte ich euren Podcast hören?
Was hast du dann gesagt?
Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass du unseren Podcast hören möchtest, weil du nicht die Zielgruppe bist. Und dann hat er gesagt, ja, das Gefühl habe ich auch. Weil das kam so ein bisschen provokativ rüber. Ich glaube, er meinte das auch nett provokativ, aber trotzdem, ne? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, was soll ich dir sagen? Also wenn das nicht deine Themen sind, dann kann ich dir natürlich nicht sagen, du musst den hören. Weil natürlich finde ich uns spannend und lustig und so.
Ich finde uns auch wahnsinnig gut.
Ja. aber da kann ich ihm, und weil er meinte dann auch, ja, das Gefühl habe ich auch. Und ich fand das dann ganz spannend.
Zu. Ganz, ganz liebe Grüße. Vielleicht wegen der schönen Stimmen oder so.
Genau, weil solche Podcasts wie unserem, ja, der wird ja, die werden ja oft abwertend so als Laber-Podcasts oder so bezeichnet. Und ich fand das dann ganz spannend, weil unser Podcast schon der erfolgreichste von denen war, die da vorgestellt wurden. Also mit den meisten Hörerinnen und Hörern. Und bei den Beispielen, die andere so gebracht haben, die so mehrere Podcasts begleiten, dann immer wieder so viel so, ja, also unser erfolgreichster ist der mit den drei Müttern, die sich unterhalten. Da dachte ich so, ja, seht ihr? So, man kann das alles irgendwie schön abwerten, aber am Ende ist es doch das, was die Leute hören. Das fand ich so ganz spannend. Und ich wurde dann gefragt, was mich nicht mehr so interessiert.
Ja, yeah. Interessiert mich auch, was dich interessiert.
Und dann habe ich gesagt, Interview-Podcast. Ich glaube, wir brauchen keinen weiteren Interview-Podcast mehr. Wo jemand sitzt, der Matze Hiltscher macht das schon sehr gut bei Hotelvergnügen.
Aber meinen braucht man. Und du so.
Ja, aber das ist halt ja auch...
Interview-Podcast von Denise Mbay.
Das hat ja auch...
Auf Spotify und iTunes.
Hat ja auch ein gewisses Thema, dein Podcast, ja. Aber es gibt so Podcast-Reihen, wo immer wieder, und da nehme ich mich auch gar nicht aus, ich war schon so oft Gast in irgendwelchen Podcasts und werde es auch zukünftig weiter sein, das weiß ich jetzt schon. aber ich brauche es nicht mehr. Ich brauche nicht wieder die immer gleichen, dann ladet mal andere Leute ein, die immer gleichen Player in diesem Podcast. Weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich irgendwie doof.
Ich höre Hotel Matze auch nicht mehr, also so richtig.
Doch, ich höre das schon. Ich finde das gut, wie er interviewt.
Ich finde auch, dass er gute Interviews führt. Ich mag
aber... Es war jetzt nur ein Beispiel, es war für mich ein Positivbeispiel. Es gibt aber zahlreiche, die für mich dann, wo ich so denke, okay, ich muss jetzt nicht das noch... Das fünfte, auch ein sehr positives Beispiel, ist zum Beispiel Deutschland 3000. Da sind auch noch so ein paar andere Leute. Aber auch da tauchen Leute auf, die ich eben schon 2-3 Mal in anderen Interviews gehört habe. Und wo ich so denke, ja, okay, das reicht jetzt so ein bisschen.
Also das ist eben auch das Problem, was ich damit habe. Das sind halt immer wieder die gleichen Leute. Das ist genau wie die gleichen Leute in der Fernsehlandschaft, die gleichen Leute in der Musikwelt, die gleichen Leute in den Interviews, die gleichen Leute.
Es gibt auch nur 15 Leute, die beim Tatort mitspielen, in allen Tatorten.
Einfach irgendwie... öde. Und andere Menschen haben halt auch Geschichten zu erzählen und so. Und ich mag, also ich finde auch, dass der gut interviewt. Ich mag halt auch gerne Podcasts, in denen sich ein Gespräch entwickelt. Und ich mag auch gerne Podcasts, die nicht zu sehr geskriptet sind. Wenn ich mich informieren will für ein bestimmtes Thema, dann finde ich auch so nischige Sachen gut. Also ich finde es halt toll, dass es einen Podcast über die Recken gibt. Es gibt Leute, die sich wirklich dafür interessieren und die kriegen dann halt so ihre Insights oder genau. So. Und ich höre zum Beispiel gerade total viele Yoga-Podcasts, weil ich auch für meine Ausbildung Sachen wissen will und so. Und es mir der Zugang dann irgendwie einfacher fällt. Und dann gibt es so wirklich sehr nischige Sachen irgendwie. Dann kann ich eingeben... der achtgliedrige Pfad des Yoga und die Yamas und dann finde ich tausende Podcasts, in denen nur die Yamas besprochen werden und kann mich da informieren. Das ist geil.
Gott, oh Gott. Ja, ich glaube, die Zukunft liegt tatsächlich auch in der narrativen Sparte. Also das mag ich sehr gerne. Podcasts, die mir über mehrere Folgen eine Geschichte erzählen.
Ja, das ist auch
toll. Es gibt es natürlich auch, dann ist es schon fast ein Hörspiel, irgendwie fiktiv, aber schon so, dass zum Beispiel ein Protagonist, eine Protagonistin irgendwie auf ihrem Weg begleitet wird. Oder ein ganz tolles Beispiel, kann ich verlinken, bei uns ist ein Podcast vom Frankfurter Städelmuseum, habe ich auch letzte Woche empfohlen, über ein Gemälde von Van Gogh.
Okay.
Und das klingt für Leute, die nicht so wie ich Kunstgeschichte studiert haben, vielleicht langweilig, ist es aber nicht. Also dieses Gemälde, das war, glaube ich, das letzte oder so, was er gemalt hat, ist ein Selbstporträt und man weiß nicht so richtig, wo das ist. Man weiß, das hat vermutlich irgendein Sammler und dieser Podcast versucht, weil es eben auch eine Van Gogh-Ausstellung im Städel gerade gibt oder gerade gab, weiß ich gerade nicht mehr so. Und man versucht eben den Weg dieses Gemäldes nachzuvollziehen, wem hat das wann gehört, wo hing das wann. Und versucht irgendwie herauszufinden, weil der Sammler oder die Sammlerin, die es haben, die halten es halt geheim. Und es gibt anscheinend Leute, die wissen, wo es ist und die verraten es aber nicht und so. Das ist ein richtiger Krimi halt. Und das wird über mehrere Folgen auch sehr angenehm, technisch gut gemacht und so gut erzählt. Und ich glaube, das kann wirklich ein Konzept sein, was zukünftig super gut funktioniert. Und was ich auch sehr gut finde, nur für mich, das waren jetzt halt so die Sachen, die ich am Donnerstag erzählt habe, weil ich auch immer gefragt wurde, was aus meiner Sicht die perfekte Länge für einen Podcast ist. Und da habe ich gesagt, das ist für mich eine Frage, die sich nicht stellt, weil es gibt auch keine perfekte Länge für ein Buch. Also es kommt halt drauf die Geschichte an, die ich erzählen will.
Ja.
Und es kommt auf das Format an, das ich habe. Wenn ich jetzt sowas, was ich zum Beispiel auch gerne mag, so ein tägliches Nachrichtenformat, es gibt zum Beispiel von Zeit Online dieses Format, was jetzt, da ist jeden Tag 10 Minuten, glaube ich, 10 oder 15 Minuten, so die aktuellsten Sachen vom heutigen Tag. Auf ein Thema wird ein bisschen intensiver eingegangen. Das höre ich dann, wenn ich vom Kindergarten zurückkomme, bin ich direkt auf dem neuesten Stand. So. Mhm. Da würde sich nicht anbieten, das eine Stunde lang zu machen. Wenn ich aber sage, ich will jetzt, so wie wir beide, mich mit meiner Freundin über Themen austauschen, dann treffe ich mich mit der ja auch nicht nur eine Viertelstunde, sondern dann mache ich eine Stunde draus. Oder wenn ich sage, ich habe einen narrativen Podcast, dann mache ich das vielleicht so lang wie eine Serie im TV und mache pro Folge 45 Minuten. Also das muss man sich halt irgendwie immer überlegen, wie es passt. Ich habe auch gesagt, das waren die halt am weirdesten, dass wir eigentlich, ich dann immer gesagt habe, Chaospraxis, der Name ist Programm. Wir haben halt keine regelmäßigen Erscheinungstermine. Wir haben eigentlich nichts, es ist nichts geplant. Es ist nichts irgendwie vorher, also man weiß, wenn mir jemand erzählen würde, hey, ich habe eine kennengelernt, mit der mache ich jetzt einen Podcast. Ich kenne die eigentlich gar nicht. Wir nehmen die Gespräche ungeschnitten auf. Wir wissen auch nicht, wie oft wir das machen können. Und dann stellen wir die einfach online und dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, ja, viel Glück dabei. aber bei uns funktioniert es halt.
Ja, und was halt, weil du gesagt hast, eine Geschichte erzählen, eine Geschichte verfolgen. Und letztendlich also auch die Podcasts, die Laber-Podcasts sind, man erzählt ja auch eine Geschichte, nämlich die Geschichte der eigenen Entwicklung oder was man so für Gedanken und Erlebnisse hat. Wir teilen ja auch Dinge, die wir erlebt haben
und ja,
so.
Und das
ist, und darüber, also das ist ja eine Geschichte. Unser ja. Leben ist ja eine kleine Geschichte und ein Ausschnitt dieses Lebens, die tragen wir hier her. Und dann macht das irgendwie auch Bock, glaube ich,
ja.
das zu verfolgen. Und ich kenne das auch von Podcasts, dass man dann das Gefühl hat, man kennt die Leute wirklich.
Ja.
Und dann denkt man auch so, aber letzte Woche hat sie doch noch das gesagt oder so. Wieso geht sie denn jetzt so? Also das ist ja auch irgendwie schön und ein verbindendes Element. Und vielleicht ist es auch spannend. Was entwickelt sich? Gibt es hier irgendwann auch mal einen richtigen Zoff? Oder keine Ahnung, was gibt es? Traurige, schöne, spannende Momente, teilen wir das hier oder nicht? Und so, das sind ja die Sachen, die auch spannend sein.
Ja, können. Ich glaube auch, das ist ja jetzt auch sehr meta, im eigenen Podcast darüber zu reden, was im eigenen Podcast passiert.
Ja, aber ich kenne das ja auch von anderen Podcasts.
Genau. Also so, ja, genau. Also ich glaube, das ist halt einfach auch, wir so individuell, wie man immer sein möchte, erleben wir ja im Grunde vieles, was andere Leute auch erleben.
Genau. Und das ist auch was dann verbindend
genau,
ist.
Genau, genau, genau.
Die sind wie wir, die sind ja genauso.
Da habe ich auch erzählt, dass man uns Nachrichten schicken kann und WhatsApp-Nachrichten und so. Fand ich auch alle ganz spannend. Apropos, wir wurden, das fiel mir letzte Woche irgendwann ein, wir haben diese Frage noch gar nicht beantwortet. Wir wurden gefragt von einer Hörerin, und ich weiß die genaue Nachricht nicht mehr, vielleicht finde ich sie noch. Die Grundfrage lautete, ist es okay, als Mensch ohne Behinderung die Behindertentoilette zu benutzen?
Komm, wir beantworten dir einfach die Fragen jetzt.
Finde ich die noch?
Ich hab ein
richtig... Hier, pass auf, genau. Hier ist die Frage, den Namen sage ich jetzt mal nicht.
Danke, dass du uns eine Frage geschickt hast. Ihr könnt übrigens auch gerne unter den Apple-Podcast-Links eine Bewertung schreiben und uns Sterne geben. Darüber freuen wir uns voll. Wir haben auch eine bekommen. Danke dafür.
Genau, die Frage ist, da wo diese Person arbeitet, ist in ihrem Flügel eine Behindertentoilette und die in Häkchen normalen Toiletten sind in einem anderen Flügel. Und wenn sie nur eine kurze Klopause machen will, ja, will sie nicht so weit laufen und so. Und dann wurde sie aber darauf angesprochen, warum sie dann immer als Mensch ohne Behinderung auf die Behindertentoilette geht. Und jetzt will sie gerne wissen, unsere Meinung dazu hören, ist es in Ordnung, als nicht behinderter Mensch die Behindertentoilette zu benutzen?
Okay, ich fange jetzt an, ja? Ich oute mich. Ich habe schon voll oft die Behindertentoilette benutzt und schon richtig oft die Männertoilette. An der Frauentoilette ist immer so eine lange Schlange und ich gehe dann...
Ja, das mache ich auch.
Ich gehe dann halt zu den Jungs rein und ich gehe auch manchmal auf die Behindertentoilette. Ich gucke mich dann um, ob jemand in der Nähe ist und dann gehe ich da rein. Ich benutze einfach jede Toilette, die zur Verfügung steht und es ist wahrscheinlich nicht okay.
Korrekt. Also es ist natürlich, ich meine jetzt so dieses Frauen-Männer-Toiletten, ich bin großer Fan von Unisex-Toiletten und finde auch, dass das viel schneller überall fortlaufen könnte, weil Behindertentoiletten sind ja schon in der Regel Unisex-Toiletten.
Ja.
Ne? Also das ist ja das Kuriose allein schon.
Das
so.
Ist, das
Frauen
ist
und Männer
okay
werden strikt unterteilt, aber bei den Behinderten, die sind halt alle behindert geschlechtslos einfach.
Genau.
Genau, also deswegen davon mal ab, aber... es ist nicht okay, als nicht behinderter Mensch die Behindertentoilette zu benutzen.
Es ist wie mit dem Parkplatz.
Es ist wie mit dem Parkplatz, genau. Und es ist so, dass es nicht nur darum geht, dass wenn jemand mit einer Behinderung kommt und auch nicht immer siehst du direkt, wenn Leute da anstehen oder um die Ecke kommen, ob derjenige auf eine Behindertentoilette angewiesen ist oder nicht. Das ist ja nicht nur für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, sondern es ist ja zahlreiche Geschichten, die da irgendwie eine Rolle spielen, ja? Man kann sich vielleicht nicht mehr aus irgendwelchen Gegebenheiten richtig drehen, whatever. Auf jeden Fall eben nicht nur für Rollstuhlnutzerinnen und Nutzer. Und ich möchte da, ich weiß gar nicht, ob sie das als Highlight eingestellt hat, aber Laura Gehlhaar hat mal auf Instagram diese Frage auch beantwortet.
Mhm.
Und Laura kommt aus Berlin, sitzt im Rollstuhl und wurde eben auch gefragt, ist das okay? Und sie hat klar und deutlich gesagt, nein, das ist nicht okay. Weil man, und ich erzähle dazu gleich eine schöne Geschichte, weil es eben nicht nur darum geht, Bewegungsfreiheit zu haben auf dieser Toilette, sondern weil Behindertentoiletten oft auch größeren Hygienestandards unterlegen sind.
Mhm.
Und wenn dann da jemand kommt, jetzt ich glaube nicht, dass du da jetzt rumwüstest oder sowas,
ja,
ne?
Ich verstehe das, einfach, weil
genau,
man sich anders abstützt und halten
genau,
muss
genau,
und so.
Genau, genau. Und es ist einfach ein Blockieren von einem Ort, der für andere Leute zugänglich ist.
Ja.
So. Das ist natürlich nicht, ich kann jetzt nicht sagen, man verbietet das für alle. Das müssen die Leute selber entscheiden, ob sie da guten Gewissens draufgehen oder nicht. Möglicherweise ist bei der Person, die uns das gefragt hat auf der Arbeit, auf dem Flur, ist da auch gar keine Person mit Behinderung, die auf diese Toilette angewiesen ist und nur die baulichen Vorschriften sagen, hier muss eine Behindertentoilette sein, whatever. Das muss man einfach nach eigenem Ermessen entscheiden.
Ja.
Ich mache das nicht mehr, seitdem ich da öfter mit Betroffenen, blödes Wort, mit Leuten, die darauf angewiesen sind, gesprochen habe, weil ich das sehr überzeugend fand. Und wenn ich die Story von Laura noch wiederfinde, dann verlinke ich die, die mal da unten. Kleine Geschichte, ich habe Laura in Berlin besucht, wir sind durch Berlin gelaufen, hatten viel Spaß, tralala. Laura musste irgendwann auf Toilette, wir sind in ein Hotel rein und haben gefragt, ob wir mal die Behindertentoilette benutzen dürfen. Und dann haben die sofort Schweißausbrüche gekriegt. Und sie hätten zwar eine, aber die wäre eigentlich immer nur zugänglich, wenn sie auch Gäste mit Behinderung hätten. Und Laura kannte das halt alles auch schon, so dieses Verhalten. Ja, Moment, da müssten wir jetzt erstmal gucken. Dann sind sie runtergefahren ins Untergeschoss, haben dann da rumgeräumt.
In der Zeit hätte ich mir, wenn ich dringend muss, schon in die Hose gepinkelt.
Ja, haben da rumgeräumt. Dann hat Laura gesagt, pass auf, die müssen jetzt erstmal den Raum freiräumen, weil das eigentlich ein Lagerraum ist oder so. Genau so war's. Und dann kam der Typ wieder hoch und sagte, ja, also sie wäre jetzt frei, aber das Licht würde leider nicht funktionieren. Wir müssten uns irgendwie selber Licht machen. Und dann sind wir da runter auf dieses Klo. Ich habe dann mit dem Handy Licht gemacht. Also
ja, war das die ist, Leuchte.
Das ist halt, es ist irgendwie eine witzige Geschichte, aber es ist halt alles andere als barrierefrei oder arm. Es war halt einfach richtig scheiße,
ja.
dass die davon ausgehen, hier kommt ja eh niemand, es war halt so ein Designerhotel, hier kommt ja eh niemand, der darauf, wir bauen die halt da rein, wir müssen wir ja, aber dann stellen wir die mit Kartons zu, haben wir einen weiteren Raum für die Lagerung. Und ist einfach, ich parke halt auch nicht auf Behindertenparkplätzen und ich benutze auch einfach nicht die Toilette.
Also ich würde niemals auf einem Behindertenparkplatz parken, aber ich habe wirklich dieses mit der Toilette schon gemacht und ich bin aber überzeugt und werde jetzt nur noch zur Not die Männertoilette benutzen.
Also ich weiß, wenn dann tatsächlich jemand vor der Tür wartet, jemand wie Laura, die macht dich dann halt auch total rund. Wenn du dann da rauskommst und sie sieht, du bist nicht auf die... Ja, vielleicht.
Oh, vielleicht hätte ich Laura so kennengelernt.
Sie wäre die Toilette angewiesen
geworden.
Ja. Genau, aber ich, also, das sind unsere... Wie gesagt, ich habe das auch schon gemacht, aber...
Ich bin gespannt, was ihr sagt, Männertoiletten zu benutzen.
Ja, warum
weil
nicht?
Naja, weil da sind ja auch manchmal... Meistens sind die Pissoirs vor den Sitzklos. Und dann... Ich mache dann immer die Tür auf und rufe... Es kommt eine Frau, ist das okay? Und dann gehe ich rein,
gucke
nicht links und rechts und gehe da aufs Klo. Und dann kriegen manche auch halt auch einen Schreck. Also manche Männer, wenn die dann reinkommen und es kommt ihnen eine Frau entgegen, die dann wieder sich da die Hände wäscht und rausgeht, finden...
Ja, ich bin auch manchmal auch kurz irritiert, toll. Wenn ich auf einer Darmtoilette bin und da ist ein Mann, aus welchen Gründen auch immer.
Manchmal verlaufen sich die Leute auch einfach.
Ja.
Das habe ich auch schon erlebt, die dann wieder rauskommen und denken so, oh...
Ja, aber
ich find halt auch Unisex-Toiletten gut und ich finde es gut, wenn die Pissoirs einfach dann nicht am Anfang und man da so, ich finde es sowieso auch
warum muss unangenehm. Pissoirs? Keine Pissoirs, fertig. Toiletten für alle.
Kann sie, ja, aber also ich finde es auch komisch, dass man da so, denn da so lang geht und die sind so irgendwie fast auf Kopfhöhe, die Dinger, gefühlt und dann geht man an diesen Kloschüsseln vorbei. Ekelhaft. Apropos Klo, wir haben ja alle Damen mit Charme gelesen, ne?
Nee.
Natürlich. Wenn ihr aufs Klo geht. Klos sind viel zu hoch für uns. Ne? Unser Darm funktioniert anders.
Jetzt kommt das wieder.
Habe ich das schon mal erzählt?
Ja, hast du das schon mal erzählt?
Ich möchte euch noch mal daran erinnern. Bitte hockt euch hin beim Kacken. Nehmt euch einen Hocker oder so unter die Füße. Zur Not zwei Klorollen links und rechts. Und hebt die Knie. Die Knie müssen so ein bisschen höher sein als das Becken.
Kann ich einen ganzen Stuhl mitnehmen, wenn ich das machen soll?
Ja, genau. Mach das einfach. Und dann... Und dann ist es viel gesünder. Wirklich, dein Darm kann sich... Du wirst erstaunt sein. Es ist ein fast Magie, wie du deinen Kaki machst, wenn du so einen Hocker unter den Füßen hast. Es ist wirklich ein Unterschied. Und wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, dann informiert euch auf Ecosia. Wir sind nicht gesponsert von denen.
Nee.
Oder guckt oder lest da mit Charme. Das ist echt so. Das ist wirklich, 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 wirklich ein großer, großer Unterschied. Und unser Klo ist ja niedriger als andere Toiletten.
Ich weiß nicht so richtig, einen Unterschied zu was denn?
Zu wenn man...
Hat man vorher Probleme?
Wir sitzen ja quasi... Unser Darm ist so geformt, dass es für uns natürlicher ist, wie früher wahrscheinlich die Leute sich im Wald gehockt haben, Loch gebuddelt haben, Knie angezogen, sich hingehockt haben und dann das Loch und wieder zumachen auch. Ja. Ne? Das ist ganz wichtig, wenn ihr, falls ihr in den Wald geht, auch wieder zumachen.
Es gibt ein kleines Büchlein, das heißt How to Shit in the Woods.
Ja? Oh, das können wir auch
Into empfehlen. The Woods. Ja.
Ja, das kaufe ich mir dann für mich, obwohl ich selten in den Wald mache. Aber das ist, funktioniert für unseren Darm besser, sich so zu entleeren. Und wenn wir auf einem, wir sitzen ja eigentlich auf einem Stuhl. Das Klo ist ja wie so ein Stuhl. Und das ist ganz, ganz schwierig für den Darm. Das ist Quatsch. Das ist einfach eine Erfindung, die nicht durchdacht wurde. Jetzt macht mein Darm.
Wie meiner war das?
Ach so, ich dachte, das war ich. Guck mal, ich fühle mich so mit dir verbunden, dass ich gedacht habe, das war mein. Also, es ist einfach biologisch einfacher für unseren Körper, uns so hinzuhocken, als uns auf einen Stuhl zu setzen.
Ja, also sonst jetzt kann, ich möchte das nicht groß vertiefen, dieses Thema, aber auch nicht das Gefühl, dass man da Probleme dabei hätte. Aber
so, das ist auch nicht so ein Thema, über das man gerne redet, ne, Kacke?
Ja. Wobei ja ich jetzt irgendwo letztens gelesen habe, dass irgendjemand dafür plädiert hat, da mehr drüber zu reden, weil halt auch viele Krankheiten, die man so hat, darüber erkennbar sind. Ja, wie oft muss man, wie sieht es aus und so weiter und so fort.
Welche Farbe hat das?
Genau, und die Leute irgendwie immer so wie ich gerade super unangenehm finden und eklig.
Es gibt doch dieses schöne Kinderbuch, also dieses uralte, Wer hat den Maulwurf auf den Kopf gemacht?
Ja, genau. Es gibt aber auch noch eins, das hat Kasimir, das heißt, hast du Brüste auf deinen Socken?
Ja. Cool, ne? Das heißt, das Buch heißt nicht so, sondern ich habe wirklich Brüste auf meinen Socken. Das ist aber ein guter Titel für einen Text.
Hast du Brüste auf deinen Socken? Ja. Nein, cool. Das Buch heißt, was kommt bei dir denn hinten raus? Da geht so eine Maus durch die Gegend, trifft lauter Tiere und guckt sich die Kaka von denen an.
Das ist voll geklaut von dem Maulwurf, denkst
du? Nö, eigentlich nicht. Großer Erfolg.
Naja, aber bei dem Maulwurf ist doch auch so, dass man die Kacke immer so vergleicht. Die kleinen Ziegenköttelchen und so.
Ja, aber das mit der Maus ist auch süß.
Und wenn ihr in den Wald geht, dann könnt ihr auch erkennen, an der Kacke, die da rumliegt, war das ein Mensch oder war das ein Reh?
Ja, natürlich kann man das erkennen.
Genau.
Das können ja sogar Laien erkennen.
Das ist furchtbar.
Ja.
Wenn man Menschenkacke sieht, oh, ich habe mal, als ich
Riechen. Es gibt ja auch einen Unterschied. Oft. Mein Kind hat sich auf dem Spielplatz mal in Menschenkacke reingesetzt.
Ja.
Das habe ich sehr schnell gemerkt, dass das keine Hundekacke ist. Und da muss ich wirklich fast kotzen.
Ekel.
Unsere Hörerin schon so. Oh, bis hierhin habe ich immer gerne gehört. Aber jetzt, bye bye. Ciao. Gerade noch der erfolgreichste Podcast gewesen bei dem Stammtisch, aber von leider vorbei. Ich weiß lieber was über Steuern.
Obwohl das auch Kacke ist. ich habe eine Freundin und ihr, aber die sind jetzt getrennt, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, die haben sich ja immer so getan, als würden die nie aufs Klo gehen.
Ja, das hast du mir erzählt.
Ja, oder? Das ist doch eigenartig, weil die fanden das so, die haben das so tabuisiert, dieses Thema, dass sie das vermieden haben. Und dann war aber bei denen auf dem Klo, waren da so Zeichnungen von so Kackhaufen. Also Zeichnungen, irgendwie so wie so eine Tabelle.
Ja.
Und das war aber für die Kinder irgendwas. Die hatten ein richtiges Thema mit Kacke. Also, was gibt's für ein schöneres Wort für Kacke? Kot? Scheiße? Was gibt's noch für Wörter? Mist?
Ja.
Bei Menschen heißt das nicht so. Es tut mir leid, wir können auch über was anderes reden. Über Pippi. Es ist auf jeden Fall total normal, aufs Klo zu gehen. Also für alle, falls euer Partner oder eure Partnerin behauptet, das nicht zu tun. Es ist vermutlich nicht wahr. Es ist vermutlich nicht wahr. Es ist sehr natürlich. Und es ist gut, wenn ihr einfach auf eure Gesundheit achtet. Und da kann man sich dann auch informieren. Und es gibt tolle Literatur, wie zum Beispiel Da mit Charme. Auch von der sind wir nicht gesponsert. Das ist ein gutes Buch. Und da lernt man halt ganz
Julia
viel.
Julia Becker? Enders oder so?
Becker.
Julia. Nee, Julia Becker ist jemand anders.
Ja, ja.
Auch sehr lustige Bücher schreibt, aber ohne Scheiße.
Nee,
weiß ich gerade gar nicht.
Bestimmt kommt da auch mal Scheiße
drauf. Ja.
Ich habe übrigens Brüste auf meinen Socken. Ich habe die in. Ich finde Museumshops toll.
Ich auch.
Also ich finde, wenn man irgendwie so einkaufen will, dann geht man einfach ins Museum und geht in den Museumshop.
Die hast du im Museumshop gekauft?
Ja, in Schweden.
Natürlich in Schweden. Ja. In Deutschland gibt es sowas nicht.
Da sind weiße und ich würde sagen schwarze Brüste drauf und halt ganz viele so so zusammen. Ich finde schön, dass du es auch erkannt hast. Viele erkennen das nicht, die erkennen andere Berge oder so, die erkennen andere Sachen.
Ja, aber die Leute nicht so, die sind nicht so drauf wie ich. Das ist echt diese körperliche Assoziation.
Ja, vielleicht finde ich raus, woher die Socken sind, weil es ist auch eine tolle Geschenkidee.
Socken mit Brüste.
Auf jeden Fall. Warst du vor kurzem, also warst du in letzter Zeit mal wieder im Museum? Ich war nämlich ewig nicht, habe nichts gesehen, keine Ausstellung, gar nichts. Warst du?
Ich war sehr lange nicht mehr im Museum. Ich weiß auch nicht. Früher habe ich mir mein Leben so vorgestellt, wenn ich mich selbstständig mache und ein Kind habe, dann geht das Kind in den Kindergarten und dann habe ich vormittags Zeit ins Museum. Dann gehe ich ins Museum. Oder ich dachte auch lange, wenn das Kind sehr klein ist, gehe ich oft ins Museum. Dann stelle ich mir das so vor und dann gehe ich ins Museum. Habe ich nie gemacht, weil ich es irgendwie alles so anstrengend fand, mit was man alles mitnehmen muss und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich so Dinge wie Steuern und andere Geschichten, die ich machen muss vormittags, dass ich es dann auch irgendwie nicht richtig schaffe. In Hannover ist es ja so, dass der Freitag ist frei. Ist in allen Museen der Eintritt frei. Das wollte die Stadt irgendwann mal abschaffen und dann haben sie es aber doch nicht gemacht, Gott sei Dank, weil eine Partei sich dafür eingesetzt hat, dass es doch nicht gemacht wird. Und jetzt ist es weiterhin frei. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber ich war lange nicht mehr im Museum. Ich überlege gerade, in welchem Museum ich zuletzt war.
Ich war zuletzt, glaube ich, in der Kästner-Gesellschaft. Ich glaube, ehrlich gesagt, mit dir. Nein, stimmt, ich war ja in Schweden.
Ja.
Im Museum ich war sicher auch im Urlaub immer mal. Also in der eigenen Stadt gehe ich wirklich selten, aber in anderen Städten schon.
Ja. Ich sehe auch immer mal wieder, also auch diese Van Gogh-Vorausstellung, ne? Also ich weiß jetzt nicht, welches das letzte Mal war, aber das Van Gogh-Museum in Amsterdam ist für mich eins der besten Kunstmuseen, in denen ich überhaupt jemals war.
Da war ich noch nie.
Das ist total geil. Also auch wie es aufbereitet ist, auch ein bisschen multimedial. Und es ist natürlich auch ein Superstar der Kunst, ja. Also es ist natürlich eine Leichtigkeit, mit Van Gogh eine Ausstellung zu machen, da rennen die Leute einem die Bude ein, kein Problem. Aber dieses Extra, dieses Museum über ihn ist schon ganz toll. Und wir waren damals da auch an einem Freitagabend. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Da war es dann ab einer gewissen Uhrzeit billiger, der Eintritt. Da musste man sich ein bisschen mehr beeilen. Aber ich bin eh jemand, die sehr schnell ist in Museen. Und dann hat abends noch im Foyer ein DJ aufgelegt und man konnte so Bier trinken und da im Foyer so rumtanzen und so. Das war schon ganz cool.
Hast du den Film gesehen, Vincent?
Nee, hast du mir schon mal empfohlen.
Den können wir auch verlinken.
Ja.
Haben wir vielleicht auch schon, oder? Ich habe meinen leckeren Tee schon ausgetrunken.
Ich wollte was Tolles erzählen. Leute, das können wir auch verlinken. Wow, ich kann mir gar jetzt schon nicht mehr merken, was wir alles verlinken wollten. Ich mache gerade in Hannover eine Webserie über die freien Theater in Hannover als Moderatorin. Die erste Folge ist schon online und wir haben jetzt gedreht am Freitag bei einem Stück in der Eisfabrik. Endless Poetry hieß das Stück.
3 Stunden lang, oder?
Ja, ich habe es mir nicht... Ich war wirklich sehr... Auch als es angefangen hat, hat es mir ein bisschen in der Seele wehgetan, aber ich habe mich nach 20 Minuten oder so rausgeschlichen. Ich hatte das auch vorher angekündigt, weil ich nach Hause, ich musste schlafen. Es sind alle sehr krank hier immer wieder und irgendwie, bin nur unterwegs und musste schlafen. Auf jeden Fall war aber die erste Szene, die ich mitbekommen habe, ist ein Stück, ich will gar nicht so viel erzählen, weil sonst guckt ihr euch die Folge nicht mehr an. Auf jeden Fall habe ich das jetzt auch damals bei dem Stück, wo du mitgespielt hast, schon mehrfach erlebt, scheint gerade irgendwie en vogue zu sein, dass die Leute dann aufgeteilt werden in Gruppen und in verschiedene Räume gehen müssen. Finde ich ehrlich gesagt meistens scheiße, muss ich sagen. Fand ich auch bei euch scheiße. Letztendlich fand ich das Stück super, aber diese Aufteilung finde ich immer blöd, weil es für mich ja ein Abend ist, den ich gegebenenfalls mit meinem Mann oder irgendwelchen Leuten zusammen verbringen will und dann bin ich 3 Stunden lang getrennt oder 2 und komme danach wieder zusammen und das finde ich irgendwie nicht so ein gemeinsames Erlebnis. Das finde ich irgendwie immer schade. Meistens ist es ja eine zufällige Einteilung und diese zufällige Einteilung findet dann so statt, dass Leute, die nebeneinander sind, auf jeden Fall nicht in einer Gruppe landen. Und deswegen finde ich das immer blöd. Das will ich mal gesagt haben. So, Leute, macht
das nicht mehr. Hört auf damit.
Kann natürlich auch was Spannendes sein, mit einer Gruppe zusammengewürfelt zu sein, wo man jetzt nicht alle drin kennt. Klar, ich kann das total nachvollziehen. Aber ich für mich als Erlebnis finde es immer schwierig.
Na, für unsere Produktion war das, glaube ich, sogar wichtig. Dass man...
Kann sein. Ja. Man ist dann auch nicht so abgelenkt, weil man ja nicht sich mit jemandem austauscht über das, was gerade passiert. Ja, sondern... tatsächlich dieses Gefühl hat, man wäre alleine in diesem Stück und guckt sich irgendwie was an. Auf jeden Fall war das Erste, was da passiert ist, fand ich wirklich, also sowas Krasses habe ich lange nicht mehr erlebt, muss ich echt sagen. Das Erste war, das war sowieso alles total geil aufgebaut und so, egal, guckt euch das selber an, wenn ihr das noch könnt. Und das Erste war eine Szene, eine Gruppe, die bei einer Sängerin war. Warst du schon drin?
Nee, ich war noch nicht
drin. Geh da rein, ist voll dein Ding, glaube ich. Ich glaube, es ist richtig dein Ding.
Wolfgang Piontek hat Regie gemacht.
Ja,
genau. Der war auch mal mein Regisseur.
Also ich glaube, das ist, ich glaube, du gehst da total drin auf, in allem, was da passiert. Mir wurde ja erklärt, was da passiert. Ein Raum, wo man im Halbkreis um eine Sängerin herum sitzt. Die Sängerin sitzt auf einem Stuhl und ihr gegenüber steht auch ein Stuhl. Bisschen wie diese Inszenierung, die, wie heißt diese tolle Künstlerin?
Ich weiß
nicht. Wo man sich nur gegenüber saß und die hatte einen angeguckt.
Ich weiß auch gar nicht, Gott, wie heißt.
Abramowitsch. Aber wie heißt sie denn mit Vornamen?
Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht. Hey Siri, such eine Künstlerin, die Abramowitsch heißt.
Was genau suchst du?
Ach, laber nicht. Ich hasse Siri. Es funktioniert.
Ist doch scheißegal. Jeder weiß, wen du meinst.
Egal, ich weiß, wen du meinst. Ja, genau. Also auf jeden Fall hat sie dann jemanden, kam dann eine Assistentin, eine Kellnerin, sie war in der Rolle einer Kellnerin und hat die erste Person gebeten, sich da hinzusetzen. Es war so eine junge Frau, die saß sich
aus
da,
dem Publikum?
Ja, aus dem Publikum, die da im Halbkreis herum saß. Und dann hat die Sängerin, die hat ihr irgendwas gesagt, das hat man nicht verstanden, das hat sie ihr ins Ohr geflüstert und dann haben sie sich angeguckt ganz lange. Und dann hat die Sängerin angefangen zu singen, einfach so. Mhm. Und man hat relativ schnell verstanden, spätestens bei dem zweiten Kandidaten, die hat nicht keinen Text, sondern so intoniert quasi, dass sie quasi die Person aufnimmt, die Gefühle oder was auch immer.
Oh
ja?
Mein Gott, das mag ich.
Alter, und die konnte auch richtig geil singen, ja. Und das war so krass, dass Leute, die da in dem Halbkreis saßen, sofort angefangen haben zu weinen.
Yeah.
Ich saß da, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war einfach krass, es war einfach krass. Und ich bin ja für sowas überhaupt nicht schnell zu kriegen, sodass ich so denke, ja, okay, jetzt warum fangen die jetzt so emotional? Es ist jetzt auch wieder nicht. Und ich war sofort drin. Es war richtig krass. Es waren so 3 oder 4 Leute, bei denen sie das gemacht hat. Und dann musste die Gruppe dann eben weiterziehen in einen anderen Raum.
Toll, ich darf auf keinen Fall auf diesen Stuhl kommen, weil dann breche ich wahrscheinlich zusammen und kann das Stück nicht weiter gucken.
Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch.
Ich bin so empfänglich für solche
Sachen. Also es ist bei dem Stück wohl auch leider so, das kann ich, glaube ich, vorher sagen, dass die Gruppen nicht alle Räume sehen. Das heißt, es kommt ein bisschen, okay. Du siehst, glaube ich, nur 2 Räume und dann gibt es irgendwie noch so eine gemeinsame Inszenierung am Ende, wo dann alle wieder zusammenkommen. Das heißt, es kann dir passieren, also
dass du dreimal reingehen.
Genau, es kann dir passieren und du musst halt aufpassen, dass du dann in die anderen Gruppen irgendwie kommst. Dass du in eine Gruppe kommst, die gar nicht zu dieser Sängerin kommt. Aber ich glaube, auch die anderen Räume sind, glaube ich, auch geil. Man musste dann auch am Anfang, das hat dann auch mit einem Raum zu tun, eine Tarotkarte ziehen. Mein Kameramann Erik hat die Liebenden gezogen. Was sehe ich? Der Gehängte. Dann sitze ich kenne mich ja ein bisschen aus mit Tarot, es ist jetzt kein Drama so, ne?
Der Gehängte, aber ich dachte, ist nicht so schlimm, was bedeutet der
wow,
Gehängte?
Wow, das erzählt hat die mir nicht erzählt. Also ich,
aber was, wenn du dich auskennst, was?
Ja, auskennst, das kommt halt auch auf das Deck an und so, okay. Ne? Und auf die Situation. Es ist halt schon was so. Ja, so ähnlich auch wie, glaube ich, so ich, das ist sehr lange her, dass ich sowas gemacht habe, da war ich 16 oder so, wie der Tod oder so, halt, es ändert sich halt was, es gibt einen Umbruch, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Mhm. Und das war jetzt, sie hatte auch nicht die Karten gelegt, sondern man sollte halt einfach nur irgendwie eine ziehen und dann hatte das eben mit dem einen Raum zu tun. Dann ging so eine Frau hinter mir vorbei und sagte zu ihrer Freundin, ach ja, die finde ich eigentlich ganz okay. Also ich hätte zum Beispiel nicht gerne der Gehängte gezogen.
Ich saß da. Ich auch nicht. Aber wir können ja mal diese von dieser Reihe, die du da machst, die erste Folge veröffentlichen. Da sind wir nämlich beide mit drin.
Da sind wir beide mit drin. Und tatsächlich ist es so, dass du ja gesagt hast, ich habe das nämlich nochmal gefragt, die wäre sehr blass, das ist sie ja auch. So sehr, also sehr kontrastlos.
Ja.
Yeah. Und ein bisschen sollte das wohl auch so sein, aber nicht so extrem, wie es in dieser Folge ist. Da ist wohl irgendwas beim Hochladen bei YouTube nochmal
weggenommen
worden.
Irgendwas ist verloren gegangen.
Ja. Egal, ich finde die trotzdem, ich weiß ja, wie die entsteht, mit wie wenig Mitteln und dafür finde ich das echt krass gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird am Ende.
Ja. Apropos Theater, die Agentur für Weltverbesserungspläne,
ja, genau.
Für die ich auch gespielt habe und die
in der ersten Folge vorkommt.
In der ersten Folge dieser freien Theaterreihe vorkommt. die hat ein neues Stück und da war ich in der Premiere. Also wir müssen wirklich sehr viel verlinken in dieser Folge. Für alle, die halt in die Stadt kommen, die können gleich zweimal ins Theater gehen und auch nochmal in alle Museen und uns erzählen, wie es war, weil wir das ja nicht geschafft haben. Das Stück heißt Hashtag Me Bambi und es geht um die, und das finde ich ganz schön mutig, dass sie das gemacht haben und auch risikoreich. Und ich finde aber, dass es gut gelungen ist. Mich würde total interessieren, was du dazu sagst. Also, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man das anders sieht. Mhm. Und es geht um die weiße Perspektive auf Rassismus. Mhm. Und ich will gar nicht so viel erzählen. Es gibt halt so ein... du wirst auch nicht getrennt von deinem Mann übrigens, wenn du in das Stück gehst. Alle sind nur in einem Raum, also ganz anders als die Inszenierung, die wir zusammen vorgemacht haben. Es ist ein Zwei-Personen-Stück und es geht tatsächlich konsequent nur um diese weiße Perspektive. Und es sind auch nur Weiße, die sich damit befassen, was Weißsein bedeutet, was es für Privilegien mit sich bringt und so weiter. Und ich weiß, dass die sich ganz viele Gedanken gemacht haben. Und ich finde, dass sie das wirklich ganz gut umgesetzt haben. Ich war mit einer Freundin im Stück, die japanisch-philippinische Roots hat. Und wir beide waren die einzigen POC in der Inszenierung. Und sie spricht eigentlich auch weiße Leute eigentlich irgendwie natürlich an. Und es ist total interessant gewesen, diese Leute zu beobachten und auch ihre Reaktion auf uns, die wir dann immer ab und zu so rübergeschielt haben.
Ängstlich,
ist das jetzt okay und so. Also das, ich empfehle euch, das Stück anzuschauen. Das ist glaube ich, auch recht wichtig. Und ich hoffe, dass die ein oder andere weiße Person, die in dem Stück ist, so ein bisschen was checkt, was irgendwie eigentlich auch noch recht an der Oberfläche bleibt.
Das klingt was für mich angeht. Noch ein bisschen, also ich muss gucken, ob ich das schaffe. Ich will es auf jeden Fall, würde ich mir das jetzt noch lieber angucken. Es klingt für mich aber noch so ein bisschen weird, dass es um die weiße Sicht geht mit Weißen.
Genau.
Also, aber vielleicht muss es dann auch genauso inszeniert sein. Diese Frage würde ich mir jetzt stellen und mit dieser Frage würde ich da reingehen. Genau.
Und so diese habe ich mir auch gestellt. Ja. Und als ich dann irgendwie... Ich kenne ja die Leute, ne? Das ist ja natürlich, bin ich da auch noch sehr wohlwollend. Ich weiß irgendwie, wie die sind. Ich weiß auch, dass nicht nur Weiße dieses Stück inszeniert haben, sondern dass auch im Hintergrund Leute, also ich jetzt nicht, aber andere Leute gefragt wurden und so weiter. Aber es verbeugten sich halt nur weiße Menschen am Ende und es war halt wirklich weiß.
Ja.
So. Und aber dieses Bewusstsein zu sagen, wir sind weiß und was sind unsere Privilegien dabei, welche Privilegien haben wir und auch diese Abwehr dagegen, sich das bewusst zu machen und auch den eigenen Rassismus zu entdecken in sich, darum geht es halt in dem Stück.
Ja.
Und ich finde es cool, dass sie es gemacht haben. Me Bambi. Hashtag Me Bambi.
Gut.
So, ist auch jetzt gerade Pause.
In der Schule. Ja, ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hört, aber das ist so die Geräuschkulisse, die ich hier immer habe. Ich muss heute noch wohin? Und morgen, ich bin wieder in der Jury vom Juliane Bartel Medienpreis. Letztes Jahr waren wir da zusammen drin. Du hast es aber schon ein paar Jahre gemacht.
Ja,
jetzt wurde ein Teil der Jury quasi ausgetauscht. Und ich bin noch dabei. Und und habe jetzt in der letzten Woche mir diesen ganzen Kram reingehauen quasi, der dann nominiert ist.
Gott,
dieses Mal habe ich es auch ganz vernünftig gemacht. Ich habe gelernt von unserer Juryvorsitzenden letztes Jahr, ich habe mir Karteikarten gemacht und mir zu allen Sachen Notizen gemacht und mir schon aufgeschrieben, was mein Favorit ist oder ob ich mich überhaupt nicht entscheiden kann und so. Und es ist wie letztes Jahr, also man muss es hier vielleicht nochmal erklären, der Juliane Bartel Medienpreis ist ein Preis vom Niedersächsischen Ministerium für Familie,
Gleichstellung.
Pipapo, für Rundfunk und Film- und Fernsehbeiträge, die sich darum bemühen, Rollenklischees aufzubrechen oder Diskriminierung aufzuzeigen von Frauen, und so weiter und so fort. Und wie immer ist es eigentlich so, dass, also wie immer, letztes Jahr war es schon so, dass besonders Hörfunk für mich auch eine Kategorie war, die ich super spannend fand. Dieses Jahr auch wieder so.
Yeah.
Ich glaube, das ist so, weil ich das Gefühl habe, dass im Hörfunk sich mehr getraut wird als im Film und Fernsehen.
Es ist wirklich mutiger, habe ich auch das Gefühl.
Es ist mutiger, es ist radikaler. Es gibt auch noch eine Online-Kategorie mit YouTube-Videos und so. Mit denen hat die Jury immer nichts zu tun.
Das machen die Studierenden.
Genau, da weiß ich noch gar nicht, wer da nominiert ist und so, weil ich hatte auch einigen Leuten gesagt, hey, reicht da mal was ein. Yeah. Ich habe auch das Gefühl, also gerade die Fernsehsachen bilden immer, da finde ich immer so, da denke ich immer, ja, gibt es nichts anderes. Das ist schon alles sehr seicht aus meiner Sicht, was da nominiert ist und nicht besonders radikal, gerade bei den Filmen. Auf der anderen Seite weiß ich auch manchmal nicht, wenn dann erzähle ich das Leuten und dann sagen die, oh ja, wir hätten ja da was, aber ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, der Preis ist einfach noch nicht bekannt.
Ja, also ich habe mich sehr darum bemüht, den bekannt zu machen, zumindest in meiner Bubble. Weiß ich nicht, ob das funktioniert hat.
Aber das ist, glaube ich, auch eine gute, also ich meine, das sind ja Leute, die Content kreieren.
Leute, googelt das mal, ist auch mit Geld verbunden, Juliane diese Dinge Bartel zu gewinnen.
Medienpreis. Also wenn ihr Filmschaffende seid
oder Hörfunk macht oder so.
Dann reicht da ruhig ein. Und auch für Online-Geschichten.
Genau, Online, Hörfunk, dann gibt es Film und Serien ist eine Kategorie, was ich schon auch in der Jury immer sehr schwierig finde, weil ich finde, man kann oft Serienproduktionen überhaupt nicht vergleichen mit Filmproduktionen. Da finde ich es schwierig.
Ist Frau Jordan stellt gleich, haben die eingereicht?
Weiß ich nicht. Also wir kriegen ja dann nur das sind ja wahnsinnig viele Einreichungen und die vom Ministerium machen dann in einem auch sehr divers zusammengesetzten Team so eine Vorauswahl für die Jury und die Jury muss sich dann nur noch zwischen, sagen wir mal, 6 Nominierten oder so entscheiden.
Das ist trotzdem immer ganz schön viel Zeugs gewesen.
Es ist viel Zeugs, vor allen Dingen, wenn es dann Spielfilme sind und so.
Ja.
Genau, Spielfilme, Serien. Dann gibt es Dokumentation unter 10 Minuten, Dokumentation, Reportage und Dokumentation, Reportage über 10 Minuten. Genau, ja. Und auch die Kurzformate bei den Dokumentationen finde ich oft spannender als die langen. Aber ja, es ist natürlich dieses Jahr, ist viel dabei zum Frauenwahlrecht, weil es einfach dieses Jahr 100 Jahre Frauenwahlrecht war. Man lief dann im letzten Jahr schon einiges zu und so. Muss man mal gucken. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Ich fand es auch letztes Jahr spannend und ich will mal wissen, ob das dieses Jahr auch wieder so ist, dass es so 1-2 Kategorien gab, wo es quasi gar keine Diskussion gab. Da waren alle Leute, es waren so direkt. Ja, ist klar, das ist der Gewinner, das ist die Gewinnerin, völlig deutlich. Und bei anderen Kategorien haben wir uns da zu Tode geredet und konnten uns gar nicht entscheiden. Und das finde ich ganz spannend.
Eine total spannende. Ich habe das ja wirklich ein paar Jahre gemacht und ich habe irgendwie aber auch gemerkt, dass es so zeitlich irgendwie wirklich eng wurde und im Grunde, wenn man sich richtig reinhängen kann.
Ja, muss man schon viel investieren. So. Wir kriegen nichts dafür als Jury, ne?
Also. Ja, das ist total spannend. Und das große Geschenk, das, was man halt dafür kriegt, ist, dass man all diese Beiträge, dass man wirklich wie so eine, eben schon so eine kuratierte Auswahl an Beiträgen, die ja alle irgendwie interessant sind.
Ja.
Zumindest die meisten.
Ja, die sind alle interessant, genau.
Dass man da wirklich wie so ein Geschenk bekommt, dass man sich das einfach alles anschauen darf. Und mit Zeit und mit Muße ist das total inspirierend und auch aufklärend und spannend gewesen, auf jeden Fall diese Arbeit zu machen. Also ich bin sehr gespannt. Du hast ja das ganze Zeugs hier liegen, dann, ne? Auch hast du,
oder ja, das alles, hat sich geändert. Ich habe es hier liegen, aber es gibt jetzt auch alles online. Ja, also es gibt es auch immer noch auf CDs, Leute. Wir kriegen hier CDs zugeschickt. So modern arbeiten wir hier. Aber inzwischen kann man sie, ich habe es alles online angeguckt und angehört. Und das ist ganz spannend. Ich finde es ja dann auch immer spannend, wenn die Leute von den nominierten Beiträgen dann auch zu der Gala kommen.
Ja.
Die dann auch zu sehen. Und das Schöne ist ja, dass die wirklich auch vorher nicht wissen, wer gewinnt. Es gibt dann Teile aus der Jury, die eben eine Laudatio machen dürfen. Und die Leute merken dann während der Laudatio erst, dass sie gewinnen. Das finde ich immer
richtig,
so mega sweet.
Richtig.
Dann sind die immer so riesigen. Ja, es ist wie eine große Verleihung.
Ja, wie eine große Verleihung. Man sieht dann auf dem Bildschirm sieht man so die Reihe, in der die Nominierten sitzen und dann sieht man so das erstaunte Gesicht und das Lächeln.
Leider sieht man
und
das ja selber nicht, wenn man die Laudatio hält oder so.
Die Laudatio
das ist schon ganz spannend.
Nicht, aber bei den anderen sieht man
es. Ich mag sowas.
Toller Preis.
Also
gerne
ich mag
Medienpreis. Toller Preis.
Ich mag sowas. Es ist halt auch viel Arbeit und viel unbezahlte Arbeit. Ich finde aber auch, es ist eine wichtige Arbeit, die gemacht werden muss. dass dieser Preis verliehen wird, dass überhaupt Leute aufmerksam gemacht werden auf diese teilweise sehr tollen, spannenden, bewegenden, informativen Beiträge. Und deswegen mache ich das. Und ich finde noch irgendwas... Genau, und ich mag das voll, auch wenn das super anstrengend ist, aber ich mag das so, dieses eingesperrt sein in einem Raum, Jury sein und mit die, so, und jetzt müsst ihr euch, ihr kommt hier nicht raus, bevor ihr euch nicht geeinigt habt, so, dieses Ding, das finde ich super spannend, solche Prozesse finde ich super spannend.
Ninja, da du das jetzt gesagt hast, wirst du bestimmt von der einen oder anderen Jury eingeladen, doch dabei zu sein.
Ja, aber Leute, ich kann nicht mehr, ich habe dieses Jahr schon gemerkt, ich bin in zu vielen Jurys gewesen dieses Jahr, auf jeden Fall. Es ist zu viel. Und mein Anspruch ist ja dann auch, mich intensiv mit den Sachen, die da nominiert sind, auseinanderzusetzen und wirklich ein Urteil abzugeben, was ich auch vertreten kann. Ja. Und das kann ich ab einem gewissen Level einfach nicht mehr, wenn es alles immer unbezahlt und ja, ich, mir glaubt ja hier zu Hause auch schon niemand mehr, dass das meine Arbeit ist, wenn ich hier die ganze Zeit vorm Laptop sitze und Fernsehen gucke.
Was machst du da? Arbeiten. Arbeiten ohne Geld.
No.
Aber eine gute Tat am Tag hast du dann ja jetzt in den letzten Tagen immer zugemacht, ne? Also,
ja.
Und
ich habe auch wieder, also einige Sachen, das finde ich auch immer toll, einige Sachen kannte ich auch schon und habe sie sowieso schon gesehen oder gehört. Ja. Dann freue ich mich immer, wenn ich was wiedererkenne auf der Liste. Aber ja, das ist schon Arbeit auf jeden Fall. Man guckt sich das ja auch nicht nur an und lehnt sich zurück und trinkt ein Bier oder so, sondern tatsächlich mache ich mir dabei ja auch Notizen.
Man muss denken währenddessen.
Man muss ein bisschen denken währenddessen, ja. Ja, ja. Ich muss heute noch hier, guck mal, ich habe so ein Kleid an, was ich mir in Dänemark gekauft habe.
Sieht schön aus.
Und die Knöpfe gehen immer auf. Und dann laufe ich immer, und dann habe ich mir überlegt, muss ich die hier irgendwie
festnehmen.
Musst
du deinen Mann fragen, ob er das macht?
Nee, ich mache das hier mit so ein paar Stichen. Nähe ich das fest gleich.
Also, ich will auch ein bisschen meine Kleidungsstücke, die kaputt sind, mal reparieren und so.
Ich habe noch hier so einen Feuerwehrwagen-Aufnäher, falls du den haben möchtest.
Cool. Ja, vielleicht komme ich darauf zurück. Okay, tatütata. Habt einen schönen Abend, einen schönen Vormittag oder eine schöne Nacht. Und achtet auf die Kaki, wenn sie im Klo landet oder im Waldboden. Ob da alles okay ist.
Tschüss.
Glücklich.